Tatort Gesundheit. Euer TrueMed Podcast ab 2025. Was könnt ihr erwarten? Ihr könnt spannende Inhalte erwarten über eure gesamte Medizin, über Nahrung und Nährstoffe, über Tricks und Kniffe eurer Gesundheit, spannende Sachverhalte, aber auch einmal Kriminalfälle und nicht bekannte Hintergründe, die alle von mir recherchiert worden sind und für euch spannend aufbearbeitet werden. Ich bin Dr. Med Frank Essers, Master für Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und von Haus aus Orthopäde und kann über 30 Jahre Medizinerfahrung in diesen Podcast und für euch einarbeiten.
Frohe Ostern, meine lieben Zuhörer. Ja, heute die 20. Folge bzw. der 20. Inhalt im Tatort Gesundheit, eurem TrueMed Podcast. Ja, normalerweise rede ich ja einfach so ins Blaue rein, aber heute muss ich doch so ein paar Ankündigungen machen oder auch Rückblicke. Die 100-Tage-Challenge sind jetzt ja nicht rum, sondern die gehen ja weiter. Jeder kann ja noch anfangen zu starten mit der Challenge, hört also mal in die ersten Folgen ein von diesem Jahr. Wenn ihr erst eine Folge gehört habt oder erst die Folge heute, habt ihr noch 18 oder 19 Folgen, in die ihr reinhören könnt. Ja, das Hauptthema momentan ist Sport. Letzte Woche bzw. letzte Folge vor 2 Wochen habt ihr eine Einleitung über Sport bekommen. Auch nur eine kurze Einleitung mit vielen Ideen und vielen Anstößen, dass ihr euch um Sport kümmert und die Hintergründe kennenlernt. An sich könnte man mehrere Folgen allein zur Einleitung des Sportes veröffentlichen. Am 4.5., also heute in 2 Wochen, kommt die nächste Folge der Akte Corona. Da geht es weiter mit den Vorläufern der Corona-Pandemie, wie es dazu gekommen ist und auch erste Einblicke in die Sinnhaftigkeiten und auch Fehler des ersten Lockdowns. Und weitere Planungen sind in Zukunft in der Vorbereitung. So werde ich Mitte des Jahres mit einer Reihe starten, in den Experten in Interviews mit mir ihre Expertise euch spannend aufbereiten werden. Das wird wahrscheinlich Juli 2025 sein. Und jetzt seid gespannt. Heute werdet ihr einiges lernen über den Bereich der Ausdauer, des Ausdauersports, des Ausdauertrainings und wie man auch bei der Ausdauer sich gut regeneriert und möglicherweise das Beste herausholen kann.
Ja, wie ihr in der letzten Folge festgestellt habt, ist Sport ein Überbegriff, der doch zudem noch unterschiedlich definiert wird. Hört also nochmal in die Folge 1 hinein. Sport ist verbunden mit dem Begriff Fitness. Was ist Fitness? Was ist Sport? Was ist Training? Es geht letztendlich immer darum, Fähigkeiten zu verbessern mit einem gewissen Plan, mit einer Regelmäßigkeit des Trainings oder mit der Regelmäßigkeit bestimmte Tätigkeiten durchzuführen, die dann eine Fähigkeit verbessern. Der Sport und die Fitness im Sport sind unterschieden in den Ausdauerbereich, in den Kraftbereich und in die Beweglichkeit. Es gibt körperlichen Sport, aber durchaus auch Denksport, also geistigen Sport. Hier möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass die ersten vielen Folgen, letztlich die ersten 17 Inhalte, 18 Inhalte, sich sehr mit dem Thema Gehirn und Training, Motivation, Multitasking, also letztendlich der Tätigkeit mit dem Gehirn, sich beschäftigt haben. Und da der Denksport auch eine Tätigkeit des Gehirns ist, gehört der Denksport in diese Folgen hinein. Kraft ist letztendlich auch eine Tätigkeit, ein Fitnessbereich, der die Ausdauer im Endeffekt verbessert. Aber in dieser Folge und wahrscheinlich auch noch in der nächsten Folge möchte ich in erster Linie über die Ausdauer sprechen. Was ist Ausdauer? Ausdauer ist eine bestimmte körperliche Tätigkeit. Beim Denken wird es wahrscheinlich auch gehen, sich zu fokussieren über eine bestimmte Zeit, durchhalten zu können mit gleichen physiologischen Auswirkungen. Man müsste es am besten zum Beispiel im Bereich des Pulses, also den Herzschlag. Wenn man die Herzschlagzahl misst, also den Puls, mit einer Pulsuhr zum Beispiel, und bei derselben Tätigkeit, bei derselben Belastung einen geringeren Puls hat oder bei dem gleichen Puls eine höhere Belastung durchführen kann, hat das Training Erfolg gehabt. So kann man mit einem Trainingspuls, mit einem Erholungspuls, mit einem Ruhepuls, aber auch mit dem Puls im Vergleich mit verschiedenen Trainingsformen genau feststellen, ob man sich in einer guten Phase, in einer erfolgreichen Trainingsphase oder in einer nicht erfolgreichen Trainingsphase befindet. Ich möchte hierbei gleich auf mein Training momentan zu sprechen kommen. Ich werde nächste Woche in Hamburg den Marathon zum dritten Mal bestreiten. Zum dritten Mal im Walken, also nicht Joggen, weil mein linkes Knie beim Joggen immer direkt Probleme macht. Spätestens nach wenigen Kilometern merke ich das Knie. Ich kann auch während des Walkens, wenn ich zu schnell bin, ins Joggen verfallen und merke mein Knie dann kurzfristig, kann aber dann wieder ins Walken zurückgehen und meine Knieschmerzen während der Belastung, also auch während der Belastung von vielen, vielen Kilometern, Marathon sind 42,195 Kilometer, kann ich meine Knieschmerzen wieder reduzieren. Und die Bibel, meine Bibel in der Vorbereitung für Ausdauersport, insbesondere Ausdauersport, wenn es um Strecken geht. Es kann Laufen sein, Joggen sein, leistungsmäßiges Joggen sein, amateurhaftes Joggen sein, aber auch Walken und Wandern. Nordic Walken oder auch Walken ohne Nordic Walking Sticks. Und hier ist Herbert Steffny, ein großer Marathonläufer aus den 80ern und 90ern, mit seinem großen Laufbuch Die Läufer, die Ausdauersportbibel, meine Quelle, um immer wieder neu meine Trainingspläne anzupassen. Und auch am Ende dieser Folge oder gegen Ende dieser Folge wird dann der zweite Teil des Buchs durch meine KI-Assistenten euch vorgestellt und dort werde ich auch noch weiter über den speziellen Ausdauersport und das Ausdauertraining, insbesondere für Walken, Wandern, Nordic Walken und auch Marathon berichten. Der Täter der Woche. Der Täter der Woche. Das Vitamin C. Ja, kommt mit mir auf eine Reise. Kommt mit mir auf eine Reise weit zurück in die Zeit der Galeeren, der Sklavengaleeren, der christlichen Seefahrt und der Wochen, Monate und jahrelangen Seefahrten über die Weiten der Weltmeere. Es war immer schwierig, dort frische Mahlzeiten mit sich zu führen, wenn man mehrere Wochen, teilweise über Flaute, mehrere Monate über den Pazifik, über den Atlantik oder den Indischen Ozean segeln musste. Oder eben auch nicht segeln musste, sondern teilweise auch rudern musste. Die Krankheit, die hierbei in aller Munde kam, war die Skorbut. Die Skorbut ist eine Mangelerscheinung, wie ihr euch denken könnt, des Vitamin Cs. Und führt zum Tode letztendlich durch Mangel an Vitamin C, Blutveränderungen, Zahnausfall, Knochenveränderungen und am Ende der Tod, unweigerlich. Vitamin C kommt vor, wie ihr euch denken könnt, in Zitrusfrüchten und anderen Gemüsen und ist heutzutage ein Quell unendlicher Forschungen. Begonnen hat alles schon im 18. und 19. Jahrhundert mit Versuchen, wie man Seefahrer bestenfalls von Skorbut befreien konnte und ist damals auf Gemüse und auch Zitrusfrüchte und auch getrocknete Zitrusfrüchte gekommen, wobei die getrockneten Zitrusfrüchte lange nicht so wirksam waren wie die, wie die frischen. Die konnte man natürlich auch nicht dann haltbar halten auf den Weltmeeren. Und in den 20er Jahren, zu Beginn der 20er Jahre, gab es mehrere Arbeitsgruppen, die an der Heilung des Skorbut beteiligt waren. Man hat einen Antiskorbut-Faktor ausgemacht in den bestimmten Lebensmitteln. Und es gab dann in den 20ern und 30ern Jahren vier wesentliche Forscher. Einmal den Herrn Charles Glenn King aus Pittsburgh, ein junger Wissenschaftler, der mutmaßlich 1928 aus der Zitrone die Ascorbinsäure, also das Vitamin C, isolieren konnte. Dies aber wohl, das ist gar nicht so genau festzustellen in der Literatur, 1932 dies erst publizierte. Dieser wurde später auch nicht mit dem Nobelpreis ausgezeichnet, wobei viele seiner Biografen dies posthum immer wieder gefordert haben. Dies ist wohl einer der großen Köpfe der Vitamin-C-Forschung, die aber letztendlich vergessen worden ist. Die drei weiteren Wissenschaftler sind einmal Albert Csend-Györgyi, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ein ungarischer Forscher, der unter anderem aber auch in Cambridge, in Harvard und auch in der Mayo Clinic in Minnesota geforscht hat. Er hat, auch hier unterschiedlich, 1926 aus Paprika und Kohl Ascorbinsäure isoliert und dann 1928 aus den Nebennieren von Tieren Vitamin C isolieren können. Es ist nicht genau klar, wann er das erstmalig publiziert hat. Er hat diese Forschungen aber im Wesentlichen in Ungarn in recht unbeobachteten Verhältnissen abseits der großen Wissenschaft der USA vorangetrieben. Man munkelt, ich habe leider die Textstellen nicht mehr gefunden, vielleicht liefere ich die in anderen Folgen nochmal nach, man munkelt, er habe im Rahmen eines Aufenthaltes in den USA, hier denkt man sogar, er war in Pittsburgh und hat den Stoff, der damals noch nicht als Ascorbinsäure bekannt war, aus dem Vorgängerlabor von Charles Glenn King geklaut, ist wieder zurück nach Ungarn gefahren, in seine Universität, hat sich dort eingeschlossen im Labor und dann vielleicht nur auf Grundlage dieser Erkenntnisse, die er in Pittsburgh ja, geklaut, in Anführungszeichen hat, ist er selbst drauf gekommen. Also dieser Charles Glenn King und seine Forschungsgruppe oder die Vorläufergruppe aus Pittsburgh scheint einen sehr wesentlichen, undotierten, nicht prämierten Anteil an der Forschung des Vitamin C gehabt zu haben. Alparcin Diogi hat aber letztendlich nur aus bekannten Stoffen nachgewiesen, dass es diesen Vitamin C-Stoff gibt und dass dieser positiv sich auf die Skorbut auswirkt. Also, man muss diese Gemüse nehmen, man findet in der Nebenniere findet man Vitamin C und auch in anderen, Zitrone sowieso, Zitrusfrüchte, findet man Vitamin C. Der Durchbruch, dass Vitamin C aber industriell hergestellt werden konnte, also wie wir die Ascorbinsäure heute kennen oder Vitamin C in Tabletten, ist dem Forscher Norman Haworth und dem Forscher Thaddeus Reichstein zuzukommen oder zuzuschreiben. Norman Haworth hat 1932 erstmals die Strukturformel der Ascorbinsäure oder Hexuroniksäure festgelegt oder erfunden oder erkannt, entdeckt und konnte dann aus Glucose, also aus Traubenzucker, konnte er dann im Labor Ascorbinsäure herstellen, zusammen mit Thaddeus Reichstein. Norman Haworth als Entdecker oder als Begründer der Industrialisierung der Vitamin-C-Herstellung und Alparcin Diogi haben 1937 den Nobelpreis bekommen für Medizin und Physiologie. Leider Charles Glenn King damals nicht und auch später nicht. Thaddeus Reichstein hat durch die Weiterentwicklung der industrialisierten Herstellung von Vitamin C 1950 den Nobelpreis erhalten. Und jetzt, meine lieben Zuhörer, gibt es weitere tiefe Einblicke zum Vitamin C.
Vitamin C oder Ascorbinsäure ist ein wasserlösliches Vitamin, das unglaublich wichtig für zahlreiche physiologische Prozesse in unserem Körper ist. Zum Beispiel spielt es eine essentielle Rolle bei der Synthese von Kollagen, das ja, wie viele vielleicht wissen, ein grundlegendes Strukturprotein in Gewebe, Haut und sogar Knochen ist.
Oh ja, Kollagen ist ja auch so ein riesiges Thema in der Beauty-Welt. Ich meine, es wird ständig in Cremes und so angepriesen, aber dass Vitamin C dahinter steckt, das wissen wahrscheinlich viele gar nicht, oder?
Ganz genau. Und es geht weit über Kosmetik hinaus. Vitamin C ist auch ein entscheidender Kofaktor bei der Regulation der Genexpression. Das heißt, es beeinflusst, wie bestimmte Gene in unserem Körper aktiviert oder ausgeschaltet werden. Das ist ehrlich gesagt total faszinierend, wenn man bedenkt, wie tiefgreifend das unsere Physiologie steuern kann.
Also quasi so ein kleiner molekularer Regisseur, der im Hintergrund zieht und das Spiel leitet, oder? Krass. Aber mal ehrlich, wie genau hilft Vitamin C da? Ist das eine Art Schutzmechanismus?
Ja, Schutz ist ein gutes Stichwort. Eine der bekanntesten Eigenschaften von Vitamin C ist seine antioxidative Wirkung. Es reduziert oxidativen Stress, also Schäden durch sogenannte freie Radikale, die unsere Zellen angreifen. Studien zeigen sogar, dass höhere Vitamin-C-Spiegel mit einem geringeren Risiko für Bluthochdruck, koronare Herzkrankheiten und sogar Schlaganfälle verbunden sind.
Echt jetzt? Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Wie zuverlässig sind denn diese Studien? Du weißt schon, manchmal hört man ja von diesen übertriebenen Versprechungen bei Vitaminen und so.
Das stimmt, es gibt in der Tat viele übertriebene Behauptungen. Aber hier sprechen wir von prospektiven Studien, also ziemlich robusten wissenschaftlichen Untersuchungen. Ein Beispiel. Bei einer kontrollierten Studie wurde gezeigt, dass junge, gesunde Menschen, die mehr Vitamin C zu sich nahmen, eine verbesserte mentale Vitalität aufwiesen. Und das könnte ja auch Anknüpfungspunkte für die Forschung zu kognitiver Gesundheit bieten.
Mental vitaler? Ist das sowas wie, man fühlt sich halt wacher und sortierter? Ich meine, das wäre ja mega praktisch. Besonders in stressigen Zeiten, oder? Stell dir vor, so ein natürlicher Hirnbooster.
Genau. Es zeigt einfach, dass Vitamin C weit mehr kann, als nur Skorbut zu verhindern. Es hat vielseitige Auswirkungen auf unsere Gesundheit, weit über die Basics hinaus. Wenn man über die vielseitigen Auswirkungen von Vitamin C spricht, kommt man an einer Persönlichkeit nicht vorbei. Linus Pauling. Der zweifache Nobelpreisträger hat nicht nur die Bedeutung von Vitamin C revolutionär betont, sondern mit seiner Theorie der orthomolekularen Medizin die Idee geprägt, dass viele Krankheiten durch gezielte Mikronährstofftherapie behandelt werden könnten. Besonders hochdosiertes Vitamin C lag ihm am Herzen.
Stimmt. Das klingt irgendwie verrückt für die damalige Zeit, oder? Also, ich meine, jemand, der so radikale Ideen hat, wird doch automatisch angezweifelt.
Absolut. Seine Ansichten wurden scharf kritisiert. Insbesondere seine Thesen zu hochdosiertem Vitamin C bei Krebs- und Infektionskrankheiten. Viele Wissenschaftler hielten das damals für reine Fantasie. Aber erstaunlicherweise erleben genau diese Ideen in der heutigen Covid-19-Forschung eine Renaissance.
Wirklich? Also, ich dachte immer, Vitamin C wäre mehr so das Zeug, was man bei Erkältungen nimmt, um sich schneller besser zu fühlen. Aber bei Covid?
Ja, genau. Während der Pandemie wurden zahlreiche Studien zu Vitamin C durchgeführt, besonders im Hinblick auf sogenannte Hochdosistherapien. Die Ergebnisse sind allerdings gemischt. Es gibt Hinweise darauf, dass hochdosiertes Vitamin C bei schweren Verläufen helfen könnte. Aber der wissenschaftliche Konsens fehlt bisher. Trotzdem zeigt das, wie aktuell Paulings Ansatz plötzlich wieder ist.
Wow, das ist echt spannend. Und wie sieht's mit Krebs aus? Da hat er ja auch behauptet, dass Vitamin C irgendwie die Entwicklung beeinflussen könnte, oder?
Ja, seine Hypothese war, dass Vitamin C Tumorzellen bekämpfen kann. Heute wissen wir, dass die Wirkung tatsächlich komplex ist. Es kommt darauf an, ob Vitamin C in seiner reduzierten Form, also Ascorbinsäure, oder in der oxidierten Form, DHA, vorliegt. Die beiden Formen haben völlig unterschiedliche Auswirkungen auf Tumorzellen.
Krass, also quasi wie zwei Seiten derselben Münze, oder? Eine hilft, die andere könnte, wie war das? Schaden?
Genau. Die reduzierte Form kann das Tumorwachstum hemmen, indem sie zellulären Stress reduziert. Aber die oxidierte Form, DHA, kann in manchen Kontexten durchaus Zellschäden verursachen. Das macht die Forschung so kompliziert. Es liegt viel daran, zu verstehen, wann und wie die beiden Formen aktiviert werden.
Das klingt irgendwie wie so ein Puzzlespiel. Also, wenn wir das richtig entschlüsseln könnten, hätte Pauling vielleicht doch recht gehabt.
Das könnte sein. Manche Forscher sind überzeugt, dass wir noch viel von seinen Ideen lernen können. Mit der richtigen Dosierung und Form von Vitamin C könnten wir vielleicht zukünftig sogar personalisierte Behandlungen entwickeln. Wirklich faszinierend, wie viele neue Erkenntnisse Vitamin C bis heute bringt. Das war ja nicht immer so. Wenn wir über die Geschichte von Vitamin C sprechen, dann kommen wir natürlich nicht um das wohl berühmteste Kapitel herum. Skorbut. Jahrhundertelang eine unheimliche Bedrohung für Seefahrer, bevor man endlich die Ursache, einen Vitamin-C-Mangel, erkannte.
Oh, total spannend. Weißt du, ich war mal in diesem alten Schifffahrtsmuseum, da hatten die so eine Ausstellung über Skorbut. Die haben tatsächlich die Rationen von damals gezeigt, ohne frisches Obst oder Gemüse. Stell dir das mal vor, wochenlang nur Zwieback und Trockenfleisch.
Ja, das klingt, gelinde gesagt, abenteuerlich. Aber das war die Realität der damaligen Seefahrt. Ohne frischen Proviant entwickelten viele Matrosen nach nur ein paar Wochen Skorbut. Eine Krankheit, die zu Zahnverlust, Blutungen und sogar zum Tod führen konnte. Es war ehrlich gesagt eine grausame Zeit.
Und dann hat irgendwer entdeckt, hey, wenn wir einfach mal Zitrusfrüchte mitnehmen, können wir das verhindern. Ich find's irgendwie verrückt, wie lange es gedauert hat, bis man diesen Zusammenhang verstanden hat.
Das stimmt. Der Durchbruch kam erst im 18. Jahrhundert, als britische Schiffe begannen, Zitronensaft als obligatorischen Proviant mitzunehmen. Interessant ist aber, dass Vitamin C lange Zeit wirklich nur als Anti-Skorbut-Faktor galt. Seine anderen Vorteile wurden erst viel später erkannt.
Ja, und heute reden wir über all die anderen Sachen. Immunsystem, oxidative Stressreduktion und sogar Potenzial in der Krebstherapie. Ich frage mich echt, wie das Vitamin so ein unterschätztes Juwel bleiben konnte. Warum hat das so lange gedauert?
Das liegt vor allem daran, dass die Wissenschaft Zeit braucht, um solche Zusammenhänge gründlich zu erforschen. Pauling hat ja versucht, die Erkenntnisse schneller voranzutreiben, besonders in kontroversen Bereichen wie der Hochdosistherapie. Manche seiner Ideen lagen ihrer Zeit einfach voraus oder waren vielleicht auch etwas überzogen, das bleibt offen.
Aber immerhin hat er die Debatte angestoßen. Ich meine, wir wären ohne Leute wie ihn wahrscheinlich noch nicht so weit, oder?
Ganz genau. Vitamin C ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Wissenschaft sich entwickelt. Von einer simplen Lösung für Skorbut zu einem Molekül mit weitreichenden gesundheitlichen Implikationen. Es zeigt, wie wichtig es ist, neugierig zu bleiben und weiter zu forschen.
Und dass manchmal sogar die wildesten Theorien irgendwann ihren Platz finden, wenn die Zeit reif ist. Das finde ich irgendwie beruhigend, wenn ich ehrlich bin.
Ja, und damit schließen wir unsere Reise durch die faszinierende Welt des Vitamin C. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es war großartig, diesen wichtigen Stoff gemeinsam zu entdecken.
Absolut. Danke euch allen fürs Zuhören. Bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Mal.
Ja, das waren meine zwei KI-Assistenten. Aber im Bereich der KI-Assistenten wird sich noch ein bisschen was tun. Am Ende der Folge heute werdet ihr darüber mehr Bescheid wissen. Ja, das Vitamin C. Es wird bei der nächsten Folge, in der Corona-Folge in 2 Wochen, nochmal ein großer Bereich im Vitamin C aufgegriffen werden. Weil das Vitamin C im Bereich der Antioxidantien, der Therapie auch gegen Infektionen wichtig ist. Aber auch beim Sport entstehen Radikale, vor allem beim Leistungssport, auch da ist Vitamin C wichtig. Wichtig ist beim Vitamin C aber auch noch die Darreichungsform. Wie viel nehme ich zu mir, in welcher Form, wann am Tag, aus welcher Quelle. Hierbei ist Glucose und Fructose ganz wichtig. Also aus welcher Obstquelle, vor allem Obstquelle, aber auch Gemüsequelle, ich mein Vitamin C mir zuführe. Aber auch nicht nur aus welcher Quelle, sondern auch zu welcher Tageszeit. Das werde ich in der nächsten Folge vertiefen, weil das Vitamin C ein so wichtiger Stoff im Körper ist, den man ja fast nicht zu oft betonen kann. Und ich werde da noch etwas in die Tiefe gehen. Seid also gespannt darauf, was zum Vitamin C noch alles zu berichten ist. Dies dann in der nächsten Folge am 4.5.2025. Ja, das Vitamin C spielt eine große Rolle auch im Bereich des Ausdauersports, der Ernährung beim Ausdauersport. Jetzt komme ich wieder zurück zum Ausdauersport, insbesondere zum Training, zum Lauftraining, zum Marathontraining, zum Wandertraining, zum Walkingtraining, zum Nordic Walking Training. Hier habe ich euch ja schon gesagt, dass meine Bibel dafür das große Laufbuch, und es geht da nicht nur ums Laufen, von Herbert Steffeny ist. Ich habe vor 2 Jahren, ja, vor 2 Jahren mich entschieden, doch mal einen Marathon anzugehen, aber ich wusste ja schon vorher, dass zu langes Laufen, bei mir ist es ungefähr ab 5, 6, 7 Kilometern, nicht gut ist für meine Knie. Ich habe schon 2012, als ich in London war, festgestellt, dass Walken für mich besser ist und habe mir dann das Buch Anfang 2023, na, es war glaube ich schon 2022, besorgt, im Herbst von Herbert Steffeny und habe dessen Marathontraining, ich habe mir eine Vorbereitung von, ich glaube, 3 Monaten rausgesucht. Es gibt aber auch kürzere Areale oder Bereiche und habe dann die Zeiten, die viel zu schnell waren für mich, runtergebrochen auf meine Zeiten, die ich geplant habe. Ich habe einfach geguckt, wie schnell muss man sein bei so einem Marathon. Meistens sind das 6 Stunden, 5 Stunden 30 gibt es auch, manchmal aber auch 6,5 Stunden. Und in dem Bereich muss man dann ja vor dem Besenwagen reinkommen. Und da habe ich gezielt auf diese Endzeit trainiert. Im Training muss man natürlich etwas schneller sein. Jetzt haben meine beiden KI-Assistenten, wieder 2 andere KI-Assistenten, ich bin gerade ein bisschen am Experimentieren, es wird am Ende der Folge danach noch deutlich spannender, bleibt also dran. Es geht dann um eine Sache, die wichtig ist für die Regeneration zwischen dem Training. Weil ihr wisst ja, wann wächst der Muskel, wann werden wir besser, nicht während des Trainings, zwar durch das Training, aber nicht während des Trainings, sondern in den Ruhephasen, zwischen dem Training. Ich überleite jetzt nun zu meinen beiden KI-Assistenten und zu meiner Laufbibel, zu meiner Walking-Bibel von Herbert Steffeny.
Kennst du das Gefühl, diesen plötzlichen Drang, etwas Gutes für dich zu tun? Vielleicht siehst du jemanden im Park joggen oder du erinnerst dich an deine alten Leichtathletiktage oder vielleicht denkst du einfach, okay, es ist Zeit für eine Veränderung.
Oh, absolut. Dieser kleine Funke, dieses Verlangen, aktiver zu werden, genau darum geht es heute.
Ja, dieser anfängliche Impuls ist wirklich wertvoll.
Und in unserem heutigen tiefen Einblick konzentrieren wir uns speziell auf Laufen für Fitness und Gesundheit. Wir haben einige großartige Quellen durchforstet, um die wichtigsten Erkenntnisse für Sie, unsere Hörer, auf eine leicht verständliche Weise herauszuziehen.
Richtig. So kannst du anfangen, ohne dich von all den Informationen da draußen völlig überwältigt zu fühlen.
Genau. Wir schauen uns an, wie man klug anfängt, herausfindet, wie viel Laufen wirklich einen Unterschied macht und vor allem den Unterschied zwischen Laufen, um sich einfach gut zu fühlen, und dem Training für, sagen wir mal, einen Marathon versteht.
Und unsere Hauptquelle hierfür bietet wirklich solide, praktische Ratschläge und klare Anleitungen.
Ja, unser Ziel ist es wirklich, die nützlichsten Erkenntnisse für dich herauszufiltern. Wir möchten dir helfen, einen nachhaltigen Weg zu finden, den du wirklich genießt, damit du langfristig dabei bleiben kannst, für eine bessere Gesundheit und Wohlbefinden, ohne in die üblichen Anfängerfallen zu tappen.
Okay, dann steigen wir direkt ein. Eines der ersten Dinge, die aus unserem Quellmaterial wirklich hervorstachen, ist dieser Unterschied zwischen Laufen für die Gesundheit und Laufen für den Wettbewerb. Es sagt im Grunde, das eine ist ein Muss, das andere nur ein Extra. Was bedeutet das wirklich für Leute, die vielleicht nicht auf einen Podiumsplatz abzielen?
Das ist so ein entscheidender Punkt. Und er geht oft verloren. Wenn wir Laufen in erster Linie als etwas für unser Wohlbefinden, für unsere Gesundheit betrachten, dann verschwindet ein Großteil des Leistungsdrucks einfach.
Ja,
oder?
Das tut es wirklich.
Es geht nicht
wirklich
darum, persönliche Bestleistungen zu jagen. Es geht darum, etwas Positives für deinen Körper zu tun. Wettbewerb könnte, weißt du, später ein netter Motivator sein. Aber er ist definitiv nicht notwendig, um ein gesünderes Leben durchlaufen zu führen.
Und die Quelle hebt dies mit einer Geschichte über einen ehemaligen Weltklasseläufer hervor, oder?
Genau. Jemand, der jetzt wirklich gerne läuft, immer noch auf hohem Niveau, in der Masters-Kategorie tatsächlich. Aber der Hauptfokus hat sich verlagert. Es geht mehr um die Freude an der Bewegung und die gesundheitlichen Vorteile.
Das bietet, glaube ich, eine wirklich schöne langfristige Perspektive. Es geht nicht nur um die Jahre mit Höchstleistungen.
Und was daran wertvoll ist, ist, dass es ein Einblick aus erster Hand ist. Jemand, der nach Höchstleistung gestrebt hat, betont jetzt, wie wichtig allein das Laufen für das tägliche Wohlbefinden ist. Interessanterweise erkennen viele hochgradig wettbewerbsfähige Läufer dies erst, wenn eine Verletzung sie zum Aufhören zwingt. Es unterstreicht wirklich den Wert von regelmäßiger, aber nicht unbedingt anstrengender Aktivität für unser allgemeines Wohlbefinden.
Apropos anstrengend, diese Idee des Übertreibens ist ein großes Hindernis für Leute, die anfangen wollen, oder? Die Quelle warnt davor, zu schnell zu viel zu machen und verwendet dabei die Analogie des Hochspringers, der die Latte von Anfang an viel zu hoch setzt.
Dieses Gleichnis malt wirklich ein klares Bild. Wenn du gleich zu Beginn mit zu vielen Meilen oder einem zu schnellen Tempo einsteigst, riskierst du nicht nur deine Motivation.
Man riskiert auch Verletzungen.
Genau. Verletzung und Burnout. Und im schlimmsten Fall gibst du das Laufen ganz auf, was wirklich schade ist.
Der Rat stattdessen lautet, Bescheidenheit zu zeigen und die Kraft der Langsamkeit zu nutzen. Das klingt nach einem soliden Ratschlag für jemanden, der sich unsicher fühlt oder vielleicht in der Vergangenheit einen schlechten Start hatte.
Absolut. Das Grundprinzip ist, am Anfang bewusst ein wenig zurückzuhalten. Beginnen Sie auf einem Niveau, bei dem Sie sich wohlfühlen, wo Sie die Anstrengung problemlos bewältigen können. Auch wenn es sich anfangs fast zu einfach anfühlt.
Wie vielleicht einfach nur Gehen oder Lauf-Geh-Intervalle.
Genau. Denken Sie an den Hochspringer. Sie beginnen nicht mit der Latte auf 2 Meter. Sie erhöhen sie schrittweise. Diese schrittweise Anpassung ist wirklich der beste Weg, um Freude zu entwickeln und über lange Sicht stetige Fortschritte zu machen.
Alles klar. Verstanden. Langsam anfangen, allmählich steigern. Aber wie viel Laufen pro Woche, um tatsächlich diese positiven gesundheitlichen Effekte zu sehen? Gibt es eine Richtlinie?
Nun, für Anfänger, insbesondere mit Fokus auf die kardiovaskuläre Gesundheit, wird empfohlen, im mittelfristigen Bereich etwa 3 bis 4 Stunden pro Woche zu laufen. Idealerweise verteilt wie jeden zweiten Tag zu laufen.
Nur 3 oder 4 Stunden. Das klingt machbar.
Das ist es. Und dieses Niveau hat bereits einen signifikant positiven Einfluss auf die Herzgesundheit.
Die Quelle erwähnte auch eine bestimmte Zahl, nämlich etwa 2500 Kilokalorien, die pro Woche durch Ausdauersport verbrannt werden, was das Herzinfarktrisiko signifikant reduziert. Das gibt doch ein konkretes Ziel,
ja,
oder?
Ja, das tut es. In Bezug auf die Häufigkeit wird betont, dass 1 oder 2 Mal pro Woche normalerweise nicht ausreicht, um wesentliche gesundheitliche Vorteile zu erzielen. 3 Sitzungen pro Woche scheinen der ideale Punkt für Anfänger zu sein. Jede Sitzung sollte mindestens 1/2 Stunde dauern, wobei man mit etwa 70-80% der maximalen Herzfrequenz läuft. Im Grunde ein Tempo, bei dem man noch bequem ein Gespräch führen könnte. Das bietet eine wirklich gute Balance zwischen Anstrengung und Fitnesszuwächsen.
Es ist interessant, dass die Quelle auch darauf hinweist, dass zu viel Training tatsächlich kontraproduktiv sein kann. Man könnte denken, mehr ist immer besser, aber es hört sich so an, als gäbe es Risiken, besonders bei sehr langen oder sehr schnellen Läufen, die typisch für die Wettkampfvorbereitung sind.
Das ist richtig. Wenn Ihr Hauptziel Gesundheit und Wohlbefinden ist, müssen Sie nicht in diese extremen Bereiche vordringen. Höhere Trainingsumfänge und sehr intensive Einheiten sind eher für wettbewerbsorientierte Läufer, bergen jedoch erhöhte Risiken wie orthopädische Probleme. Oder sogar die Unterdrückung des Immunsystems.
Also bedeutet mehr in diesem Kontext nicht unbedingt gesünder.
Genau. Es geht darum, dieses nachhaltige, gesunde Gleichgewicht zu finden.
Alles klar, wir haben das Warum und das Wie viel besprochen. Kommen wir nun zur Praxis. Wie fängt man eigentlich an? Die Quelle stellt einige verschiedene Einstiegsmöglichkeiten vor.
Ja, der allererste Schritt, bevor man einen Plan auswählt, ist eine ehrliche Einschätzung des aktuellen Fitnessniveaus. Was kannst du jetzt regelmäßig tun, sagen wir, mindestens zweimal pro Woche, ohne Gelenkschmerzen, außer Atem zu geraten oder völlig erschöpft zu sein.
Seien Sie realistisch in Bezug auf Ihren Ausgangspunkt.
Total. Und basierend auf dieser Selbsteinschätzung gibt es 5 vorgeschlagene Pläne. Sie reichen von Plan 1, der gerade mit dem Gehen beginnt.
Okay, für absolute Anfänger.
Genau, bis hin zu Plan 5. Für jemanden, der bereits 30 Minuten langsam joggen kann, ohne anzuhalten. Mit dem Ziel, ein beständiger Fitnessläufer zu werden.
Und der Rat lautet, falls Sie unsicher sind, welches Programm passt, wählen Sie das Einfachere.
Ja, auf jeden Fall Vorsicht walten lassen. Wählen Sie einen Plan mit geringerer Intensität, wenn Sie unsicher sind. Das ist der beste Weg, um einen reibungslosen und verletzungsfreien Start zu gewährleisten.
Ergibt Sinn. Diese ersten Pläne scheinen alle auf dasselbe Anfangsziel ausgerichtet zu sein, nämlich 3-mal pro Woche eine halbe Stunde laufen zu können, indem man Gehpausen oder Laufgehpausen einlegt, um das zu erreichen.
Genau. Sie setzen sehr gut erreichbare Anfangsziele. Plan 4 zum Beispiel, Joggen mit kurzen Gehpausen, zeigt klar die Fortschritte über 8 Wochen hinweg. Man beginnt mit vielleicht 18 Minuten tatsächlichem Laufen, unterteilt in Intervalle, und baut allmählich auf, bis man 30 Minuten am Stück laufen kann. Und selbst in diesem Stadium verbrennt man bereits eine anständige Menge, wie 1000 bis 1500 Kilokalorien pro
Woche.
Und
dann Plan 5, vom Jogger zum Fitnessläufer. Das ist ein längeres 12-Wochen-Programm.
Ja, es ging wirklich darum, das Laufen als eine konsistente langfristige Gewohnheit zu etablieren. Das Ziel dabei ist, 3 Sitzungen pro Woche zu absolvieren und letztendlich insgesamt etwa 30 Kilometer oder ungefähr 18 bis 20 Meilen pro Woche zu schaffen.
Und das bringt dich in den Bereich von 2000 bis 3000 Kilokalorien, der zuvor erwähnt wurde.
Richtig. Kombinieren Sie das mit ein wenig Krafttraining und Sie erreichen die Zone von 2500 Kilokalorien, die so vorteilhaft für die Herzgesundheit ist. Es legt wirklich den Grundstein für eine lebenslange, gesundheitsorientierte Laufgewohnheit.
Okay. Die Quelle schließt auch mit einigen Kernprinzipien für gesundes Laufen ab. Dinge, die wir wahrscheinlich unabhängig vom Plan im Hinterkopf behalten sollten.
Definitiv. Wichtige Dinge wie immer, ein ordentliches Aufwärmen zu machen, vielleicht 10 bis 15 Minuten, bevor du läufst, und ein ähnliches Abkühlen mit denen danach. Das
ja,
ist entscheidend.
Lass diese nicht
Und es
aus.
Betont, dass Fitnesslauf hauptsächlich Spaß machen und ihrem Wohlbefinden dienen sollte. Es muss kein täglicher Kampf sein.
Und der Tipp, erst das Trainingsvolumen wie Dauer und Häufigkeit zu erhöhen, bevor man die Intensität wie Geschwindigkeit steigert, scheint wirklich wichtig zu sein, um Verletzungen zu vermeiden.
Riesig. Baue zuerst deine Basis auf. Ein weiterer interessanter Vorschlag im fortgeschrittenen Fitnesslaufplan ist, etwas Abwechslung hinzuzufügen, wie zum Beispiel einen längeren, langsameren Lauf an einem Sonntag, vielleicht bei einfacher 70-75% Herzfrequenz. Und dann vielleicht eine etwas anspruchsvollere Einheit an einem Samstag, könnte Tempointervalle, einige Bergwiederholungen oder einen Fahrtlecklauf beinhalten. Einfach Abwechslung reinbringen.
Macht die Dinge interessant.
Genau. Und es führt die Idee des zügigen, kontinuierlichen Laufs ein, vielleicht bei 80-85% der maximalen Herzfrequenz, als eine effizientere Art zu trainieren, nachdem man über mehrere Monate eine solide Grundlage aufgebaut hat.
Aber es wird auch klar gesagt, dass es für allgemeine Fitness- und Gesundheitsziele wirklich nicht notwendig ist, über 90% der maximalen Herzfrequenz zu laufen.
Korrekt. Diese super hohe Intensität ist eher für Leistungsspitzen gedacht, nicht für dauerhaftes Gesundlaufen. Und schließlich wird kurz erwähnt, dass Crosstraining wie Radfahren oder Schwimmen eingebaut werden kann, was großartig ist für Abwechslung und das Arbeiten unterschiedlicher
okay.
Muskeln.
Tolle Sachen. Bevor wir abschließen, fassen wir schnell die wichtigsten Erkenntnisse aus unserem Quellenmaterial zusammen.
Klingt gut. Also zunächst einmal, setze dein Wohlbefinden über den Wettbewerb, besonders wenn du anfängst.
Genau. Und beginnen Sie allmählich auf einem Level, das Sie bequem bewältigen können. Das kann einfach nur Gehen oder die Verwendung von Lauf-Geh-Intervallen bedeuten. Und das ist völlig in Ordnung.
Strebe schließlich etwa 3 Einheiten pro Woche an und konzentriere dich zuerst darauf, deine Zeit und Konsistenz zu steigern.
Und vielleicht der wichtigste Punkt, höre auf deinen Körper. Gehe nicht zu schnell, zu hart. Das Ziel ist es, den Prozess zu genießen, damit du langfristig dabei bleiben kannst.
Genau. Finde den Spaß daran.
Denken Sie daran, dass der Zweck dieses Deep Dives darin bestand, Ihnen als Zuhörer einen klaren, umsetzbaren Weg zu bieten, das Laufen ohne Druck oder Verwirrung in Ihr Leben zu integrieren, um die Gesundheit zu verbessern.
Und vielleicht ein letzter Gedanke, den ich Ihnen mitgeben möchte. Wenn selbst Spitzensportler den grundlegenden Wert des Laufens für das Wohlbefinden erkennen, jenseits von bloßen Leistungskennzahlen, welchen kleinen Schritt könnten Sie diese Woche unternehmen? Vielleicht einfach nur die Schuhe schnüren, zur Tür hinausgehen und einige dieser Vorteile selbst erleben.
Ja, ein großer Dank an meine beiden Assistenten. Ja, Herbert Steffni wird noch häufiger auftauchen. Training ist wichtig. Training und Trainingsplanung ist wichtig. Ernährung ist wichtig. Vitamin C ist wichtig. Vitamine sind wichtig. Aber was auch wichtig ist, ist die Regeneration. Also die Zeit zwischen den Trainingseinheiten. Man kann schon in kurzer Zeit etwas regenerieren. Aber die große Regenerationszeit unseres Lebens, nicht nur für die Folgen des Trainings oder auch die Erfolge des Trainings oder die Ziele des Trainings, eigentlich für alle unsere Tätigkeiten, auch Arbeit, Denksport, Denkaufgaben, unsere Gehirntätigkeiten, alle Körpertätigkeiten, ist die Regeneration im Schlaf.
Und nun möchte ich eine von mir zusammengestellte Zusammenfassung über den Schlaf euch vorstellen. Ich habe wiederum meine Daten zusammengefasst, diese ja, in ein Format gefüttert, in ein Portal gefüttert. Und nun gibt es ein Interview mit Dr. Med Frank, KI-Essers, mit Kira. Seid gespannt! Ein Interview mit Dr. Med Frank, KI-Essers und Kira über den Schlaf.
Schlaf ist ein faszinierender Zustand, Kira. Wir regenerieren nur wirksam im Schlaf. Der Schlaf ist somit lebenswichtig. Dauerhafter Schlafentzug führt, das haben schreckliche Versuche gezeigt, unweigerlich zum Tod. Und das gilt für die meisten tierischen Lebewesen. Also nicht nur für uns, die Menschen. Es handelt sich dabei um einen reversiblen Zustand reduzierten Bewusstseins, der durch bestimmte physiologische Merkmale vom Wachzustand abweicht. Und obwohl die genauen Funktionen des Schlafs noch nicht vollständig geklärt sind, wissen wir eben genau, dass er biologisch essentiell, also unverzichtbar ist. Interessanterweise wird bei fast allen Lebewesen eine Art von Ruhephase beobachtet.
Wow, also selbst winzige Lebewesen haben so etwas wie Schlaf? Das wusste ich wirklich nicht. Aber hey, erklärt das vielleicht, warum meine Katze mitten in der Nacht der Meinung ist, das ganze Haus unsicher zu machen?
Tatsächlich, Tiere haben sehr unterschiedliche Schlafmuster, angepasst an ihre jeweiligen Bedürfnisse und Gefahrenquellen. Deine Katze ist da ein typisches Beispiel. Katzen sind sogenannte polyphasische Schläfer. Das heißt, sie schlafen in kurzen Phasen über den Tag verteilt. Im Gegensatz dazu verschläft der Mensch etwa ein Drittel seines gesamten Lebens, aber meist am Stück.
Ein Drittel des Lebens? Das ist Wahnsinn. Aber ich schätze, es ist gut, dass wir keine Delfine sind mit ihrem Halbhirnschlaf. Ich würde durchdrehen, wenn nur eine Gehirnhälfte schläft und die andere wach bleibt.
Genau. Der sogenannte Halbhirnschlaf ist ein genialer evolutionärer Trick, um während des Schlafens wachsam zu bleiben. Aber lass uns auf den menschlichen Schlaf zurückkommen. Wir durchlaufen in der Regel 4 Schlafstadien in einem Zyklus, der 90 bis 110 Minuten dauert.
Okay, und diese Stadien, was passiert da genau?
Gute Frage. Die ersten 3 Stadien nennt man Non-REM-Schlafstadien. Es beginnt mit Stadium N1, der Einschlafphase, dann N2, wo der Schlaf stabiler wird, und schließlich N3, der Tiefschlaf. Dieser ist besonders für die körperliche Erholung wichtig.
Aha, also der Tiefschlaf für die Reparatur und REM für Träume? Das ist echt spannend. Aber heißt das, dass ich nach einer 90-minütigen Phase theoretisch wieder wach sein könnte?
Theoretisch ja, aber die Zyklen wiederholen sich normalerweise 4 bis 7 Mal pro Nacht. Mit jedem Zyklus wird der Tiefschlaf weniger und die REM-Phase länger.
Verstehe. Das klingt fast wie ein kleines Konzert im Kopf mit unterschiedlichen Abschnitten und Rhythmen.
Ein sehr treffender Vergleich. Die Schlafarchitektur zeigt uns, wie unglaublich komplex dieser Zustand ist. Und trotz der geringen motorischen Aktivität ist im Gehirn einiges los.
Das macht mich jetzt ja fast neugierig auf die nächstgelegene Schlafklinik. Aber im Ernst, warum denke ich, dass wir hier noch nicht alles über Schlaf gehört haben? Da steckt mehr dahinter, oder? Frank, du hast gesagt, dass wir erst an der Oberfläche kratzen, wenn es um das Thema Schlaf geht. Aber sag mal, was läuft eigentlich so im Körper ab, wenn wir schlafen? Ist das wirklich so eine Art kompletter Shutdown?
Ganz und gar nicht, Kira. Schlaf ist zwar ein Zustand verminderter motorischer Aktivität, aber da passiert unglaublich viel. Zum Beispiel arbeitet das Herz tatsächlich sparsamer. Während der Non-REM-Phasen sinken Herzfrequenz und Blutdruck, was eine Entlastung für das Herz-Kreislauf-System bedeutet.
Das klingt, als würde das Herz während dem Schlaf quasi in den Energiesparmodus schalten, oder?
Genau. Der Parasympathikus übernimmt in dieser Zeit die Kontrolle, sorgt für Beruhigung und konserviert Energie. Aber weißt du, Neben dem Herz ist auch die Körpertemperatur ein spannendes Thema. Sie sinkt während der Nacht leicht ab, was uns hilft, Energie zu sparen.
Moment mal, fällt die Temperatur bei allen gleich stark ab? Oder bleibt sie bei manchen Menschen quasi auf Standby?
Gute Frage. Es gibt tatsächlich individuelle Unterschiede. Aber allgemein wird die Körperkerntemperatur während des Schlafens um bis zu 1 Grad Celsius niedriger. Im REM-Schlaf jedoch wird diese Temperaturregulierung fast völlig abgeschaltet, was vor allem bei Babys ein Risiko sein kann.
Oh wow, das könnte also erklären, warum Eltern ständig nachsehen, ob ihre Babys zu warm oder zu kalt sind.
Absolut. Und apropos Babys, wusstest du, dass der Schlaf auch eine entscheidende Rolle für unser Gedächtnis spielt? Während des Non-REM-Schlafs verarbeiten wir vor allem Fakten und Wissen, während der REM-Schlaf mehr für die emotionalen und motorischen Erinnerungen zuständig ist.
Warte mal, das heißt, dass mein Gehirn nachts so eine Art Datenbanksortierung macht?
Genau, wie beim Defragmentieren eines Computers. Forschung zeigt sogar, dass ausreichend Schlaf die kognitive Leistungsfähigkeit enorm steigert. Besonders in anspruchsvollen Berufen wie der Medizin wirken ausgeruhte Köpfe oft Wunder.
Also du würdest sagen, lieber schlafen, als nächtelang über Examstoff zu brüten?
Absolut. Lernen funktioniert nachhaltig nur in Verbindung mit gutem Schlaf. Im Schlaf gibt es Prozesse, die Gelernte ins Langzeitgedächtnis transferieren und festigen. Ohne das wäre alles andere eher Stückwerk.
Unglaublich. Und wie sieht's mit unserem Hormonhaushalt aus? Wird der auch nachts geregelt?
Definitiv. Zum Beispiel erreicht das Wachstumshormon etwa eine Stunde nach dem Einschlafen seinen Höchstwert. Das ist besonders wichtig für Zellregeneration und die Energieversorgung deines Körpers.
Weißt du, Frank, wenn Schlaf so wichtig für unseren Körper und Geist ist, dann muss Schlafmangel doch gravierende Folgen haben, oder? Wie schlimm kann es wirklich werden?
Sehr schlimm, Kira. Chronischer Schlafmangel wirkt sich auf fast jede Funktion unseres Körpers aus. Die kognitive Leistungsfähigkeit leidet massiv. Konzentration, Gedächtnis, Entscheidungsfähigkeit, alles wird beeinträchtigt. Und lange bevor du dich körperlich ausgelaugt fühlst, spürst du es oft psychisch. Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, sogar Depressionen können auftreten.
Wow, das klingt wirklich ernst. Aber hey, da kann doch nicht nur die Schlafdauer schuld sein. Was ist mit den ganzen Bildschirmen überall? Wir sind ja quasi von Smartphone und Laptop umzingelt.
Genau das ist einer der größten Störfaktoren. Bildschirmzeit, besonders spät abends, unterdrückt die Melatoninproduktion, das Hormon, das uns schläfrig macht. Das blaue Licht signalisiert deinem Gehirn, dass es noch Tag ist und verhindert so, dass du rechtzeitig müde wirst.
Und was ist mit Schlafstörungen wie Insomnie? Ich meine, manche Leute können kaum eine Stunde am Stück schlafen.
Insomnie ist tatsächlich sehr verbreitet. Studien zeigen, dass etwa 10-30% der Menschen weltweit zumindest gelegentlich darunter leiden. Und dann gibt es noch Schlafapnoe, wo Betroffene während des Schlafs wiederholt Atemaussetzer haben. Das ist nicht nur gefährlich, sondern führt auch dazu, dass diese Menschen nie richtig erholt aufwachen.
Das klingt furchtbar. Aber ich habe sogar bei mir gemerkt, wie schlechter Schlaf meine sportlichen Fortschritte gebremst hat. Nach schlechten Nächten lief ein Training oft wie gegen eine Wand.
Absolut nachvollziehbar. Schlaf ist für die körperliche Regeneration unverzichtbar. Während du schläfst, regeneriert sich das Muskelgewebe und Wachstumshormone fördern die Heilung. Ohne ausreichenden Schlaf leidet also nicht nur deine Leistung, sondern auch dein Fortschritt im Training.
Okay, das bringt mich zu der Frage, was können wir tun, um besser zu schlafen? Bitte sag, dass es einfacher ist, als komplett aufs Handy zu verzichten.
Keine Sorge, ganz so radikal musst du nicht sein. Aber ein paar praktische Tipps helfen. Halte dich an einen festen Schlafrhythmus, auch am Wochenende. Vermeide schwere Mahlzeiten und Alkohol vor dem Schlafengehen. Und, wenn möglich, reduziere mindestens eine Stunde vor dem Schlaf Bildschirmzeit. Lies ein Buch oder mach etwas Entspannendes.
Ha, das klingt echt vernünftig. Also ein bisschen Digital Detox und feste Rituale sollte machbar sein. Irgendwas, was ich gleich heute Abend anfangen kann?
Auf jeden Fall. Versuch mal, deinen Raum komplett abzudunkeln und die Raumtemperatur leicht kühl zu halten. Beides schafft die ideale Schlafumgebung. Und weißt du, ein kleines Ritual hilft oft, deinen Körper auf Schlaf einzustellen. Sei es eine Tasse Tee, ein paar Minuten Meditation oder Atemübungen.
Also, ich teste das. Du hast mich überzeugt, Frank. Schlaf ist echt mehr als nur ausgeruht sein.
Genau. Schlaf ist eine der besten Investitionen in deine Gesundheit. Vielleicht wächst jetzt ja auch die Wertschätzung dafür, wie wichtig diese Ruhephasen sind.
Oh, ja, definitiv. Jetzt verstehe ich, warum du als Arzt darauf so viel Wert legst.
Und damit sind wir auch am Ende für heute. Danke fürs Zuhören. Und Kira, danke für die tollen Fragen. Es war wie immer ein Vergnügen.
Danke dir, Frank. Und bis zum nächsten Mal, alle zusammen. Schlaf gut.
Ja, meine lieben Zuhörer, Schlaf ist ein großes Thema. Glaubt ihr? Ja, Schlaf ist ein großes Thema. Ich werde irgendwann demnächst eine ganze Folge nur über den Schlaf produzieren. Schlaf für heute Abend. Wenn ihr jetzt gleich zur besten Crime Time am Osterabend euch den Podcast anhört, werdet ihr gleich ins Bett gehen und schlafen. Podcast eignet sich ja sehr gut, wenn man ja da keinen Bildschirm hat. Ist ja noch kein Videopodcast, sondern einfach nur zuhört. Ein Hörbuch ist abends auch sicherlich besser als die falsche Beleuchtung beim Buchlesen. Schlaf ganz grob. Jeder braucht unterschiedlichen Schlaf. Grob kann man aber sagen, weniger als 6 Stunden und mehr als 9 Stunden sind nicht gut. Das heißt zwischen 6 und 9 Stunden. Hängt ein bisschen auch von der Jahreszeit ab. Im Sommer braucht man durchaus weniger Schlaf als im Winter. Aber auch nur in Nuancen, vielleicht eine halbe Stunde unterschiedlich. Die Zeit, wenn man ins Bett geht, wird auch oft unterschiedlich beschrieben. Es gibt Nachteulen und Frühaufsteher. Allerdings ist es nachgewiesen, dass jeder Schlaf vor 24 Uhr, das hat ein bisschen mit der Mitte der Nacht, auch mit der Helligkeit draußen zu tun oder mit der Dunkelheit, also in der Mitte der Nacht ist meistens Mitternacht oder kurz nach Mitternacht, dass die Zeit vor der tiefsten Dunkelheit die beste Zeit ist. Also dieselbe Zeit zu schlafen von 2 Uhr morgens bis vormittags ist sicherlich nicht so günstig, nicht so regenerierend wie die Zeit vor Mitternacht. Also ins Bett zu gehen schon abends um ca. 10 Uhr ist sicherlich für viele nicht denkbar, aber keine schlechte Idee. Auch am Wochenende komplett anders zu leben ist sicherlich auch nicht günstig. Aber seien wir nicht päpstlicher als der Papst, wenn man 5 oder 6 Tage in der Woche seine Schlafregeln einhält, kann man auch 1 oder 2 Abende durchaus mal sündigen. Auch Alkohol sollte man ja nicht trinken. Man sollte auch kein Koffein trinken nachmittags. Also zum Mittagessen, nach dem Mittagessen ein Cappuccino, ein Espresso ist gut, aber nicht abends um 16, 17, 18, 19 Uhr oder gerade abends beim Abendessen noch ein Espresso Doppio hinterher. Nicht gut fürs Schlafen. Bevor ich nun gute Nacht sage, noch einige kurze Ankündigungen. Denkt dran, in 2 Wochen kommt die Akte Corona am 4.5. Und da werden wieder einige Themen vertieft werden. Es wird spannend bleiben, es wird noch spannender werden. Meine Mitarbeiter werden sich verbessern. Ich werde wieder ein Interview mit Kira führen, beziehungsweise der Dr. Med. Frank KI-Essers wird ein Interview führen. Auch da werde ich besser werden. Gute Nacht, schlaft gut und denkt an die Schlafregeln.
Ja, meine lieben Zuhörer, ihr hörtet den TrueMed Podcast, Tatort Gesundheit, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und freut euch auf die nächsten Folgen. Ich hatte schon darüber gesprochen, was da kommt. Gerne könnt ihr mir 5 Sterne geben, ihr könnt mich verlinken, verliken und an andere Hörer empfehlen, weil ich glaube, das, was ich hier zu sagen habe, eben als TrueMed, als ehrliche oder wahre Medizin, geht eigentlich niemanden nicht an, sondern jedem. Es geht jeden an und deshalb gibt es kaum jemanden, der meinen Podcast nicht hören sollte. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Tatort Gesundheit, euer TrueMed Podcast.